Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Mittwoch, dem 4. September 2013. Heute mit folgenden Themen. Kolumbien steht Kopf, landesweiter Protest der Bauern und Bäuerinnen weitet sich rasant aus. Problematische Flüchtlingshilfe, Auswirkungen vom Syrien-Konflikt auf den Libanon. Und das Projekt Ugly Fruit mit nicht perfektem Obst und Gemüse gegen die Verschwendung in der Lebensmittelindustrie. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Schweden will allen syrischen Flüchtlingen unbefristet Asyl gewähren. Als erstes europäisches Land hat sich Schweden zu diesem Schritt entschieden, weil die Gewalt in Syrien voraussichtlich in absehbarer Zeit nicht aufhören werde. Bisher prüfte die Migrationsbehörde jedes einzelne Gesuch und gewährte syrischen Flüchtlingen im Normalfall 3 Jahre Asyl. Wie diverse Medien berichten, rief der Migrationsminister andere Länder dazu auf, Schwedens Beispiel zu folgen. Der russische Präsident Wladimir Putin fordert klare Beweise für den Giftgaseinsatz in Syrien. Er misstraut den Beweisen der USA und fordert, dass der UNO-Sicherheitsrat die Beweise überprüft. Weiter bezweifelt Putin, dass Syriens Machthaber Bashar al-Assad hinter den Giftgasangriffen steckt, vielmehr beschuldigt er die Rebellen. Putin bekräftigte laut diversen Medienberichten, Russland werde weiterhin Waffen an Syrien liefern. Wegen den Giftgasangriffen erwägen die USA und Frankreich einen Militärschlag gegen Syrien. US-Präsident Barack Obama wirbt derzeit im Kongress um Unterstützung für das Vorhaben. 5'000 Franken für das unwetterversehrte Gabrovo in Bulgarien. Am Montag hat der Thuner Gemeinderat beschlossen, seiner Partnerstadt in Bulgarien unter die Arme zu greifen. Dies, nachdem ein verheerendes Unwetter dort 2 Menschenleben forderte und Schäden in der Höhe von 1,5 Millionen Franken verursachte. Nur 150'000 Franken konnte Gabrovo selbst aufbringen, viele Reparaturen und Sanierungen bleiben darum bis heute liegen. Für ihre Spende wird die Stadt Thun nun kritisiert, und zwar von den jungen Grünen. Sie sind der Meinung, 5'000 Franken seien zu wenig und haben sich darum in einem offenen Brief an den Thuner Gemeinderat gewandt. Die Solidarität mit Gabrovo sei begrüßenswert, schreiben sie, doch der Betrag sei schlicht lächerlich. Sie fordern vom Gemeinderat, die Hilfe an Gabrovo aufzustocken. In der Feuerwehrsfabrik in Oberried am Brienzer See ist es heute Morgen zu einer Explosion gekommen. Ambulanz, Feuerwehr und Rega sind vor Ort. Über Tote und Verletzte können noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Hamburger Swiss Pyrotechnics AG ist laut eigenen Angaben die größte Herstellerin von Feuerwerk und Pyrotechnik in der Schweiz. Sie beschäftigt rund 30 Angestellte. Und noch zum Wetter. Donnerstag bis Samstag scheint weiterhin die Sonne. Am Abend kann es in den Bergen einzelne Schauer oder Gewitter geben bei sommerlichen 27 bis 29 Grad. Am Samstag bilden sich zunehmend Quellwolken. Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 24 Grad.
95,6. Rabe Info.
In Kolumbien herrscht Ausnahmezustand. Vor etwas mehr als 2 Wochen traten die Bauern und Bäuerinnen in einen unbefristeten Streik. Stein des Anstoßes ist die neoliberale Wirtschaftspolitik von Staatspräsident Santos. Vor allem für die Landwirtschaft hat sie fatale Folgen. In den letzten Tagen verbreiteten sich die Proteste wie ein Buschbrand. Nach den Transportarbeitenden schlossen sich auch die großen Branchengewerkschaften und viele Studierenden, Frauen und indigenen Bewegungen dem Streik an. Heute gehen Exilkolumbianer und Kolumbianerinnen auch in Bern und Zürich auf die Straße. Die Kolumbianerin und langjährige Aktivistin Carmen Ramirez ist eine der Organisatorinnen. In ihrer Heimat setzte sie sich für die Rechte von Frauen und Indigenen ein. Heute lebt Carmen Ramirez in Bern. Philippe Blanc wollte von ihr wissen, warum die Proteste in Kolumbien losgingen.
Free trade agreement with other countries have been approved without consultation.
Ohne die Bevölkerung jemals gefragt zu haben, schloss die Regierung jahrelang Freihandelsabkommen ab. Die Freihandelsabkommen mit beispielsweise den USA, Kanada oder sogar der Schweiz wurden nicht nur hinter dem Rücken der Bevölkerung unterzeichnet, sondern führen auch zu einer massiven Verschlechterung der Verhältnisse in Kolumbien. Aus all diesen Gründen protestieren die Leute.
Erklärt in der Schweiz wohnhafte kolumbianische Aktivistin Carmen Ramirez. Laut ihr treffen die Freihandelsabkommen den Landwirtschaftsbereich besonders hart. Denn seither stehen die kolumbianischen Kleinbauern in direkter Konkurrenz zu industriellen Großproduzenten aus dem Ausland. Die Nahrungsmittel aus dem Ausland sind heute so billig geworden, dass die lokalen Bauern und Bäuerinnen ihre Produkte nicht mehr loswerden.
Colombia is importing what we are producing or our peasants are producing in their territories.
Kolumbien importiert Nahrungsmittel, die die lokalen Bauern selber anpflanzen. Da keine Preisgarantien mehr bestehen, sind viele Bauern gezwungen, ihre Betriebe aufzugeben. Sogar lokale Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln oder Tomaten können mit den Importpreisen kaum mehr mithalten.
You cannot compete with these products that are imported to Colombia.
Nebst der Freihandelspolitik fördert der amtierende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos aktiv die Minen- und Energiesektoren. In diesen Sektoren vergibt die Regierung laufend neue Konzessionen an Großkonzerne aus dem In- und Ausland. Davon erhofft sie sich positive Impulse für die Wirtschaft. Die Eröffnung einer neuen Mine oder einer Palmölplantage bedeutet für die im Gebiet wohnhafte Bevölkerung jedoch meist Verarmung, Zwangsumsiedlung oder gar die gewaltsame Enteignung, erklärt Carmen Ramirez. Deshalb ist sie erfreut, dass sich die Bauern und Bäuerinnen nun durch den landesweiten Streik wehren.
Die Hauptforderungen des Agrarstreiks richten sich klar gegen die Freihandelspolitik der Regierung. Die Bäuerinnen und Bauern fordern, dass die Regierung sie angemessen subventioniert.
Seitdem die Bauern am 19. August dieses Jahres ihre Straßenblockaden errichteten und überall in Kolumbien zu demonstrieren begannen, ist der Protest nun auch auf andere Teile der Bevölkerung übergeschwappt. Transportarbeitende, große Gewerkschaften und soziale Bewegungen aller Couleur haben sich den Protesten angeschlossen. Für Carmen Ramirez ist dies ein klares Zeichen, dass in Kolumbien ein radikaler Richtungswechsel nun angezeigt ist.
As you can see, in all over the world, Colombians are going to the streets.
Wie Sie sehen, gehen Kolumbianerinnen und Kolumbianer überall auf der Welt auf die Straße und verurteilen die ungerechten Verhältnisse in ihrer Heimat. Wir erleben derzeit ein historisches Ereignis. Ich denke, die Regierung ist heute schlecht beraten, die Interessen der Bevölkerung weiterhin zu ignorieren.
Sagt Carmen Ramirez. Heute organisiert sie mit anderen Exil-Kolumbianerinnen und Kolumbianern in Bern und Zürich Solidaritätsdemonstrationen. In Bern startet die Kundgebung um 17 Uhr auf dem Berner Bahnhofsplatz.
Rabe Info 95,6.
Seit über zwei Jahren herrscht in Syrien nun Krieg. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Das geht auch an den Nachbarländern nicht spurlos vorbei, wie zum Beispiel am Libanon westlich von Syrien. Der Libanon ist ähnlich wie Syrien ein Vielvölkerstaat. 30 Jahre lang herrschte dort Bürgerkrieg. Trotz Waffenstillstand anfangs der 90er Jahre gab es weiterhin Bombenanschläge und Gewaltausbrüche. Seit dem Krieg in Syrien verschärft sich auch die Situation im Libanon. Dort im Libanon engagiert sich die Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Sie feiert momentan ihr 25-jähriges Bestehen. Unter anderem analysiert Swiss Peace Konflikte und wo Konfliktpotenzial besteht. Sibyl Stamm von Swiss Peace war soeben im Libanon. Sie wollte herausfinden, wie sich humanitäre Hilfe auf Konflikte auswirkt. Michael Spahr hat mit ihr gesprochen.
Der Libanon ist ein Dampfkochtopf. Irgendwann könnte der Deckel explodieren, so beschreibt Sibylle Stamm die Situation im Nachbarland Syriens. Die offizielle Schweiz ist im Libanon sehr aktiv. Das EDA, das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, engagiert sich mit humanitärer Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien. Gerade humanitäre Hilfe kann aber auch Konfliktpotenzial bergen. Das analysierte Sibylle Stamm für die Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace.
Also ich glaube, es gibt zwei Hauptprobleme. Das eine ist, dass die Bedürfnisse massiv das übersteigt, was man liefern kann. Das bedeutet, dass immer Leute leer ausgehen. Also es gibt dann zwei Familien, die in genau gleich schlechten Verhältnissen leben und die eine Familie bekommt Hilfe und die andere bekommt nicht. Und im Libanon zum Beispiel ist es so, dass sehr oft die umliegenden libanesischen Familien, die da schon wohnen, ebenfalls sehr arm sind und die sehen, wie die ganzen Hilfsgüter an die syrischen Flüchtlinge gehen und sie selber gehen leer aus. Und das führt zu großen Konflikten zwischen der Bevölkerung, die bereits im Libanon wohnt, und der syrischen Flüchtlingsbevölkerung.
Das zweite Problem ist, die Flüchtlingsgruppen sind sehr unterschiedlich. So gibt es sowohl Gegner des Assad-Regimes als auch Befürworter, die in den Libanon flüchten. Sibylle Stamm von Swiss Peace erklärt, inwiefern das die humanitäre Hilfe tangiert.
Die Leute migrieren vor allem dahin, wo sie persönliche Bindungen haben. Es gibt Ballungszentren von Assad-treuen syrischen Flüchtlingen, dann gibt es Ballungszentren von Oppositionsflüchtlingen sozusagen. Und die Frage ist dann einfach, wie bleibt man politisch neutral als Hilfsgeber in dem Sinn in einer so gespaltenen Situation? Also wie können Sie die Neutralität der Hilfe, die wir ja alle anfordern, auch wenn wir spenden, wie können Sie diese umsetzen, wenn das politische Umfeld vor Ort derart gespalten ist?
Inzwischen sind sich die staatlichen und nichtstaatlichen Hilfswerke der gesamten Problematik bewusst. Laut Sibylle Stamm von Swiss Peace reagieren sie mit konkreten Maßnahmen.
Eine Maßnahme, die jetzt, glaube ich, mehr oder weniger flächendeckend umgesetzt wird, ist, dass man systematisch die libanesischen Dörfer und die Gemeinden, die diese Flüchtlinge aufnehmen, in die Hilfsprogramme mit einbezieht. Das heißt, zum Beispiel, wenn man eine Familie unterbringt in einem Haus, eine syrische Flüchtlingsfamilie, dann würde man nicht einfach eine Zahlung machen an die syrische Familie, damit die Miete und Essen kaufen kann, sondern man würde der libanesischen Familie eine Miete bezahlen, damit sie die Flüchtlinge aufnimmt. In dieser Art profitieren beide von dieser Situation und das Geld geht dann und die Unterstützungsleistungen gehen sowohl an diejenigen, die die Leute aufnehmen, als auch an die Bedürftigen selbst.
Im Libanon leben normalerweise zwischen 4 und 4,5 Millionen Menschen. In den letzten 2 Jahren kamen nun 1 Million syrische Flüchtlinge dazu. Genau dort liegt im Moment ein riesiges Konfliktpotenzial für das Land, das sowieso schon sehr unstabil ist.
Die Infrastruktur, die leidet. Die Leute haben zu wenig Platz, zu wenig Wohnraum, zu wenig Wasser, zu wenig Nahrung, zu wenig Arbeit. Das heißt, die Spannungen, die steigen natürlich an und die Infrastruktur, die ganzen Arbeit, der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Man versucht also auch im Sinne von längerfristiger Hilfe Programme aufzugleisen. Das heißt, arbeitsmarktliche Maßnahmen, das heißt, Infrastruktur reparieren, damit eben auch wieder beide Bevölkerungsgruppen von diesen Leistungen profitieren können.
Sibylle Stamm analysierte für die Friedensstiftung Swiss Peace die Lage im Libanon und die Auswirkungen der humanitären Hilfe für syrische Flüchtlinge. Hilfswerke haben tatsächlich einen Einfluss auf die Stabilität des Landes. Sie reagieren deshalb immer sensibler. Völlig unsensibel hingegen führt sich im Moment die internationale Politik auf. Und das stimmt Sibylle Stamm eher pessimistisch. was den Libanon betrifft.
Auch wenn wir als Spender neutral und humanitär handeln, die politischen Akteure tun das nicht vor Ort und die haben durch ihre Aktionen und vor allem auch durch ihr Nichtagieren den Konflikt im Libanon massiv mit beeinflusst und verschärft. Und es müsste meines Erachtens ebenso politisch wie humanitär eine Lösung angestrebt werden, damit da der Konflikt nicht weiter ausbricht. Und da sehe ich im Moment keine Absichten auf internationaler Ebene.
So die Einschätzungen von Sibyl Stamm. Sie analysierte die Situation der syrischen Flüchtlinge im Libanon im Auftrag der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Diese feiert im Moment ihr 25-jähriges Bestehen, ein Grund fürs Rabe Info, verschiedene Arbeitsgebiete der Friedensförderung zu porträtieren. Morgen Donnerstag werfen wir einen Blick auf Äthiopien. Mehr zu Swiss Peace gibt's im Internet unter swisspeace.ch.
Rabe Info 95,6.
Haben Sie schon einmal eine herzförmige Kartoffel oder eine Erdbeere in Gummibärchenform gesehen? Wahrscheinlich nicht, außer Sie sind jüngst in einen Laden der Schweizer Supermarktkette Coop auf Produkte vom Label Unique gestoßen. Seit Ende Juli verkauft Coop unter diesem Label nicht perfekt aussehendes Obst, also Obst, das nicht den herkömmlichen Richtlinien der Lebensmittelindustrie entspricht. Ein erstes kleines Aufmucken gegen die Lebensmittelindustrie und ihre Verschwendung. Gegen diese Verschwendung kämpfen auch drei Studenten der Bauhaus-Universität Weimar in Deutschland. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit Ugly Fruits haben sie ein Projekt lanciert, damit auch andersförmiges Obst und Gemüse den Weg zu den Konsumierenden findet. Die Diplomarbeit erhielt den Junior Award vom Art Directors Club ADC Deutschland. Einer der Autoren ist Giacomo Blume. Radio Korax in Halle hat mit ihm über Ugly Fruits gesprochen.
Bei unserer Diplomarbeit ging es natürlich zum einen um die Ästhetik dieser Früchte, weil wir sind schließlich Studenten der visuellen Kommunikation. Und wir kamen auf das Thema eigentlich über ein Projekt namens Weltverbesserer. Und wir waren gemeinsam im Kino und haben den Film Taste the Waste gesehen, in dem es um die globale Lebensmittelverschwendung geht. Und dieses Aussortieren von diesen unperfekten Obst und Gemüse schon bevor es bei uns Verbrauchern ankommt, war so ein Aspekt, der uns aber besonders reizte, weil er genau auf unserer Haustür stattfand.
Woher kommt es denn deiner Meinung nach, dass so Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich nur in Anführungszeichen schöne Lebensmittel essen wollen?
Ich glaube, das ist so ein Gewöhnungsprozess, der im Laufe der Jahre stattgefunden hat. Die Lebensmittelindustrie hat es geschafft, immer höhere Qualitäten zu erzielen und die Sachen immer gleichförmiger und immer bei gleichbleibender Qualität, ähnlich wie Industrieprodukte, zu produzieren. Und dadurch haben die Leute im Laden irgendwann vergessen, dass es auch diese Auswüchse gibt, weil sie ihnen gar nicht mehr präsentiert wurden, weil auch die Läden stolz darauf waren. Hier, wir haben alles perfekt und Obst und ständig. Das ist so ein gewisser Entwöhnungsprozess, glaube ich, der dort stattgefunden hat.
Das bleibt ja nicht nur bei dieser Entwöhnung, also das hat ja auch Auswirkungen, und zwar für Landwirte und auch die Umwelt.
Ja, die Landwirte werden gezwungen, eben schon bei der Produktion darauf zu achten, dass eben nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, perfektes Obst und Gemüse entsteht. Das heißt, zum einen wird relativ viel mit chemischen Mitteln gearbeitet und zum anderen wird ganz konkret schon dort viel aussortiert beim Produzenten, weil es sich gar nicht lohnt, dieses Obst und Gemüse weiter zu transportieren, weil es den Produzenten nicht abgenommen wird. Insofern würden enorme Ressourcen verschwendet, die man sehr gut anders nutzen könnte.
Und es ist ja auch so, dass durchaus dadurch die Lebensmittel teurer werden.
Dieser Überfluss wird im Preis schon einkalkuliert. Also alles, was weggeworfen wird, die Händler machen das nicht, um Verlust zu machen.
Das muss ja irgendwie so ein Prozess sein, dass Konsumenten und Konsumentinnen denken, eine krumme Gurke schmeckt nicht so gut oder ist nicht so gesund wie eine gerade. Was denkst du, wie solche verfestigten Vorurteile aufgehoben werden können?
Das ist genau eben ein Ansatz unseres Diploms, weshalb wir Active Fruits sozusagen ins Leben gerufen haben oder uns besser gesagt ein halbes Jahr damit beschäftigt haben. Da haben wir zum einen eine Aufklärungskampagne gemacht, wo eben die Bauern genau sagen, hier, ihr spinnt doch, das Zeug wegzuwerfen. Das ist genauso gut, also dieses Expertenwissen sozusagen, weil die müssen es schließlich wissen, sie produzieren es ja. Und dann haben wir zwei Kampagnen gemacht, wo wir auf die besonderen Formen und Funktionen der Früchte eingegangen sind, also ganz assoziativ zum Teil gesagt haben, hier, man kann auch da viel mehr drin sehen und vielleicht auch über diesen Spaßfaktor oder dieses Interesse wecken, die Leute wieder dahin zu führen, dieses bewusst nachzufragen und dann auszuprobieren und festzustellen, es macht keinen Unterschied, ob die Gurke einen Knick hat oder nicht.
Was ihr gemacht habt, war dann eben genau nach solchem Gemüse oder Obst zu suchen, das halt nicht diese perfekte Form hat sozusagen. Wo habt ihr denn diese Ugly Fruits gefunden oder auch gesucht?
Das war gerade hier in Deutschland, deshalb haben wir das Thema hier angegangen, wirklich Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn wie gesagt, es gibt dieses Obst und Gemüse, es gibt eigentlich viel mehr, als es in den Läden zu finden ist. Doch unsere einzige Chance war eben zum einen in Läden zu gehen, zu gucken, gibt es dort vielleicht hier und da besondere Exemplare und hauptsächlich dann über Bauern, die auf dem Markt verkaufen oder ihren eigenen Hofverkauf haben.
Das ist ja auch dann sozusagen eine Alternative, die ihr anbietet oder eine Alternative, auf die ihr aufmerksam machen möchtet.
Raus auf die Straße zu gehen, dafür suchen wir noch einen Partner. Also Active Fruits ist bisher unsere Diplomarbeit und die wurde auch beim EDC Award ausgezeichnet. Und wir entwickeln diese Ideen im Moment so weiter, um irgendwann zu sagen, okay, mit jemandem, der wirklich Interesse hätte, könnten wir dieses Projekt im größeren Stil oder im großen Stil umsetzen.
Um das Projekt Ugly Fruits im größeren Stil umzusetzen oder zumindest bekannter zu machen, haben die drei Diplomstudenten von der Bauhaus-Universität Weimar eine eigene Homepage gestaltet, wo Konzept, Kampagnen und Aktionsideen nachgelesen werden können. Den Link uglyfruits.eu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen Donnerstag wieder um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Michael Spar, Philipp Blanc und Radio Korax. Durch die Sendung begleitete sie Wilma Rall. Merci euch fürs Zuhören. Habt's gut. Schöne Woche.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.